Liebe Gemeinde Waldperlach, liebe Brüder, liebe Schwestern, es ist schön, mal wieder bei euch zu sein. Ich habe überlegt, es ist schon eine Zeit lang her, dass ich das letzte Mal hier war als Gast. Es ist meine erste Predigt außerhalb meiner Heimatgemeinde, also eine Premiere. Ich hoffe, dass ich euch gerecht werde. Ich würde mich noch kurz vorstellen, weil einige vielleicht meiner Person nicht so viel anfangen können. Ich komme aus der Gemeinde Grafing und darf euch auch ganz herzliche Grüße da lassen. Zurück, vielen Dank, werde ich ausrichten. Genau, ich arbeite als Kinderpfleger in einem katholischen Kinderhort. Macht sehr viel Spaß, die Arbeit. Habe mich letztes Jahr als Webdesigner noch selbstständig gemacht, weil als im sozialen Bereich, wisst ihr ja selber, da ist es mit dem großen Geld nicht so. Ja. ich glaube, viele kenne ich, viele kennen auch mich aus unterschiedlichen Bereichen. Der Martin kennt mich zum Beispiel schon als dicken Bauch. Und eure Pfadfinder kennen mich als Pfadfinderleiter. Wir hatten letztes Jahr unsere beiden Lager direkt gegenüber. Und genau, jetzt bin ich hier. Wir möchten uns heute mit einem Thema beschäftigen, das auf der Kanzel gar nicht so oft gehalten wird. Ich möchte heute mit euch über das Thema glückliches Christsein reden. Und wenn wir jetzt ein bisschen in uns gehen und uns ja selbst ernsthaft fragen, dann ist es ja tatsächlich so, dass wir trotz der Gewissheit, dass wir erlöst sind, trotz der Gewissheit, dass wir ewiges Leben haben, gehen wir nicht immer glücklich und mit einem Lächeln im Gesicht in die Welt. Und ich meine, es nimmt uns auch niemand übel. Niemand kann immer gut drauf sein. Das ist, glaube ich, auch gar nicht unsere Aufgabe. Und es gibt eben schlechte Tage und die guten Tage, die meistens zurückliegen, auf die schaut man da meistens. Ja, aber wie ist es? Was hat Glücklichsein mit unserem Leben als Christ zu tun? Ich habe mich in letzter Zeit viel mit dem Thema beschäftigt und habe vor einiger Zeit auch ein sehr gutes Buch darüber gelesen. Ich weiß nicht, wer das kennt, das ist jetzt schon eine ältere Ausgabe. Das Buch heißt Das Geheimnis eines glücklichen Christenlebens. Ist geschrieben von Hannah Whitehall Smith. Und die erste Auflage wurde 1870 gedruckt. Und das ist jetzt inzwischen die 13. Auflage. Also ich glaube, das ist jetzt nicht die 13. Ausgabe, weil das Papier ist schon etwas vergilbt, aber ich habe zu Hause noch eine modernere Ausgabe. Genau, und es wurden über 3 Millionen Exemplare davon gedruckt. Und wir wissen, dass sogar Schwester Weid dieses Buch gelesen hat. Und wer dieses Buch kennt, ich weiß nicht, wer es von euch gelesen hat, der wird einige Gedanken von diesem Buch auch jetzt in meiner Predigt finden. Ein Bekannter von Hannah sagte einmal, und ich lese vor, ihr Christen scheint eine Religion zu haben, die euer Leben jämmerlich macht. Ihr seid wie ein Mensch mit Kopfschmerzen. Er möchte seinen Kopf nicht hergeben, aber es tut ihm weh, ihn zu behalten. Ganz schön krasse Aussage. Es ist, ja, aber es geht noch weiter. Ihr könnt von Außenstehenden nicht erwarten, dass er allen Ernstes etwas so Unbequemes sucht. Harte Aussage, wie ein Schlag ins Gesicht. Und das, wo es eigentlich unsere Aufgabe ist, das Evangelium in die Welt rauszubringen. Und Evangelium ist die gute Botschaft, die frohe Botschaft. Die frohe Botschaft nach außen tragen. Und was würden wir denken, wenn ein Bekannter, ein Freund, jemand, der uns nahesteht, uns etwas sowas, so eine Aussage an den Kopf wirft? Ihr Christen, wie ein Mann mit Kopfschmerzen. Ja, wenn man jetzt ehrlich ist, dann spiegelt die Aussage, die dieser Mann da getroffen hat, dieser Bekannte von Hannah, doch ein relativ gängiges Bild vom Christentum auch, muss man leider sagen. Ja, was kommen den Menschen für Gedanken, wenn man das Wort Christentum in den Raum wirft? Vielleicht denkt man an Jesus, wie er am Kreuz hängt, ein ausgemergelter, blutiger Leib mit verzogenem Gesicht. Und bei uns in Bayern, wenn man spazieren geht, sieht man das doch öfter. Die zweite Nachricht sind vielleicht Missbrauchsfälle in christlichen Internaten. Und vielleicht denken wir auch, obwohl es jetzt auch schon eine Zeit lang zurückliegt, an einen Bischof van Elst, der die Gelder der Kirche statt für seine Gemeindeglieder und für Bedürftige für seine eigene Prunksucht ausgibt. Ja, wir stehen gar nicht so gut da. Aber wir wollen persönlich werden, wir wollen schauen, wie es in unserem Leben aussieht. Vielleicht ist es auch manchmal ein Trauerspiel. Wie war es denn, als wir Jesus kennengelernt haben? Ist bei manchen vielleicht schon länger, zurückliegend, bei manchen noch nicht so lang. Wie war es, als wir getauft wurden? Da hatten wir doch dieses Brennen für Jesus. Die erste Liebe, sagen wir auch. Und wir hatten das Gefühl, mit Gottes Hilfe alles schaffen zu können. Wir haben gedacht, wir können mit Gottes Hilfe gar nicht verlieren. Und wir waren uns des Sieges sicher. Wie kann man mit so einem großen Gott, der doch alles geschaffen hat, wie könnte man mit so einem Gott jemals scheitern? Aber wenn wir jetzt auf unser Leben schauen, wie sieht es in unserem Leben aus? Die Siege sind oft ausgeblieben. Das Feuer hat nachgelassen und glimmt vielleicht nur noch so vor sich hin. Und das Gefühl, dieses gute Gefühl, das man hatte, ist vielleicht auch nicht mehr das, was es mal war. Und wenn wir so zurückblicken, was haben wir eigentlich geschafft? Ich denke, das sind Gründe genug, dass wir uns mit diesem Thema, mit dem Thema glückliches Christsein, ein bisschen auseinandersetzen. Ich habe meine Predigt, wie man es heutzutage so macht, in drei Schwerpunkte eingeteilt. Und der erste Schwerpunkt wird sein, unsere Aufgabe, Gottes Aufgabe, was wir tun müssen. Der zweite Schwerpunkt wird sein, Schwierigkeiten im Glaubensleben, was ist, wenn wir versagen. Und der dritte Schwerpunkt, die Folgen des glücklichen Christseins, Auswirkungen und Veränderungen. Unsere Aufgabe, Gottes Aufgabe. Bevor wir uns damit auseinandersetzen, was wir tun können, was wir vielleicht auch tun müssen oder was getan werden muss, um wirklich ein glückliches Christensein zu führen, möchte ich, dass wir uns ein paar biblische Fakten ins Bewusstsein rufen. Der erste Fakt ist, Gott hasst Sünde. Es gibt nichts, was Gott mehr widerstrebt. Der zweite Fakt, Gottes Macht ist stärker als die Macht Satans. Und der dritte Fakt, wir können nichts für unsere Erlösung tun. Ja, warum ich das jetzt sage, ich denke, dass wir, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, einfach so eine Basis setzen sollten. Eine Basis unserer Theologie und unseres Verständnisses von Gott auch. Vor allem, wenn wir über das doch relativ heikle Thema Tun in unserem Christensein, in unserem Leben als Christ nachdenken. Gott hasst Sünde. Ich denke, dass es deutlich macht, dass Sünde etwas absolut Schlechtes ist. In Sünde etwas, ja, in so einem grauen Bereich wäre, nicht schwarz, nicht weiß, oder etwas nicht wirklich Gutes wäre, dann würde Gott in seiner heiligen Schrift Sünde nicht so verabscheuen. Aber ich denke, schon bei diesem ersten Punkt sind wir oft anderer Meinung, als Gottes Meinung ist. Gott möchte, dass alles Schlechte in uns, alle Gewohnheitssünden, alle falschen Einstellungen, dass sogar schlechte Gefühle in uns ausgerottet werden. Aber, und so ist es, manche Dinge halten wir einfach nicht für so schlimm. Wir sagen, ja, wir kriegen es selber hin. Und dann bringen wir sie oft gar nicht vor ihn. Aber all das Schlechte in uns soll sich in Gutes verwandeln. So steht es in der Bibel. Wenn das stattfinden soll, da muss automatisch ein Prozess stattfinden. Jemand muss etwas tun. Sonst findet keine Veränderung statt. Entweder wir tun es selbst oder ein anderer tut es für uns. Ich würde gerne mit euch zusammen Psalm 32 ab Vers 5 lesen. Psalm 32 ab Vers 5. Und ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, Ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Ja, was steht jetzt in diesem Text? Steht drin, wenn wir unsere Übertretungen bekennen, dann wirkt er, indem er uns unsere Schuld vergibt. Und zwar egal, welche Schuld. Hier ist nicht explizit irgendeine Schuld angesprochen oder irgendeine Schuld ausgeschlossen. Egal, welche Schuld. Wir dürfen ihm unsere Probleme, unsere Sorgen, unsere Zweifel, unsere Ängste, wir dürfen alles in seine Hand geben und er wird damit arbeiten. Es soll uns nicht belasten. Und weil Gott Sünde so widerstrebt, hat er für uns auch einen Ausweg geschaffen. Nicht wir, sondern er hat was getan. Wenn wir in Psalm 32 ab Vers 7 weiterlesen, dann steht dort: Du bist ein Bergungsort für mich. Vor Bedrängnis behütest du mich. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Rettungsjubel, irgendwie ein ja, ganz freudiges, wunderbares Wort. Ich glaube, bevor ich meine Predigt ausgearbeitet habe, auch ja, nie in den Mund genommen, aber Rettungsjubel. Wir dürfen jubeln, gerettet zu sein. Wir dürfen uns darüber freuen, weil wir frei sind. Fakt 2. Gottes Macht ist stärker als die Macht Satans. Wenn wir jetzt die Zeitungen aufschlagen, den Fernseher anmachen, in unser Smartphone gucken, Nachrichten lesen, dann scheint es oft nicht so. Gottes Macht ist stärker als die Macht Satans. Wir hören von all den schlechten Dingen, die passieren, Terror, Krankheit. Aber Gottes Macht ist stärker als die Macht Satans. Ich weiß nicht, wer von euch seinerzeit den Film Die Passion gesehen hat. Der war seinerzeit recht umstritten. Ich fand ihn auf jeden Fall sehr sehenswert. Klar, über einige theologische Aspekte lässt sich sicherlich streiten. Aber ich möchte jetzt eine Szene aus diesem Film etwas beleuchten. Die Passion geht ja eigentlich um die letzten Stunden, die Jesus hier auf dieser Erde verbracht hat. Und wer den Film jetzt in nächster Zeit sehen will, der hebt sich jetzt schnell die Ohren zu, dass ich nichts verrate. Ja. auf jeden Fall sieht man in einer der Schlussszenen, sieht man Satan. Ja, Jesus ist gekreuzigt und dann erscheint das Bild auf dieses Wesen, das Satan darstellt. Und Satan steht da und die Kamera beleuchtet ihn so von oben und er schreit. Er sieht diese Ohnmacht über sich hereinbrechen, die Kamera fährt hoch und alles um ihn herum ist dunkel und Satan weiß gar nicht, was er tun soll. Er reißt sich die Kleider vom Leib und sieht diese ganze Ohnmacht über sich hereinbrechen. Die Kamera fährt hoch und Satan wird immer kleiner und kleiner und sein Schreien und sein Sein wird immer leiser und er wird immer dunkler. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild von dieser Macht, die Satan hat. Er ist der Fürst dieser Welt. Aber Gott ist der König des Universums. Und das, was vor 2000 Jahren auf Golgatha passiert ist, ist, glaube ich, der größte Beweis, wie mächtig und wie stark Gott ist. Gott ist vom Himmel zu uns gekommen und hat überwunden. Gottes Macht ist stärker als die Macht Satans. Der dritte Fakt, und mit dem tun wir uns manchmal, glaube ich, ganz schön schwer. Wir können nichts für unsere Erlösung tun. Wir haben im ersten Fakt gehört, dass hier ein Prozess stattfinden muss. Wenn sich was verändern will, dann muss ein Prozess stattfinden. Ein Prozess der Umwandlung. Jemand muss etwas dafür tun. Wir sind in unserer heutigen Gesellschaft und jeder geht einem anderen Beruf nach, sind wir oft ergebnisorientiert. Wir stecken Arbeit rein und wollen dann irgendein Ergebnis sehen. Und das Ergebnis soll möglichst dem entsprechen, was wir uns vorgestellt haben oder noch besser sein. Oder das, was sich unser Chef vorgestellt hat. Aber wenn es mal nicht klappt, dann sind wir entmutigt, weil eben scheinbar nichts passiert. Aber wenn wir möchten, dann kann eine ganze Menge passieren, wenn wir es jetzt im Kontext unseres christlichen Lebens auch sehen. Jesus hat versprochen, uns zu verändern, wenn wir ihn uns verändern lassen. Ich würde gerne mit euch zusammen Römer 5, Vers 18 lesen. Römer 5, die Verse 18. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Was steht hier? Hier steht, dass er uns gerechtfertigt hat. Nicht wir haben uns gerechtfertigt, nicht wir haben irgendwas getan, sondern er hat getan. Und zwar ein für alle Mal. Wie war es, als wir selbst versucht haben, irgendwas für unsere Erlösung zu tun? Wir sind immer gescheitert. Und dann haben wir die gleiche Sünde, die gleichen Sünden immer und immer wieder getan. In Jakobus 1, Vers 6 steht, er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Text für uns heute. Wir müssen an Gott nicht zweifeln. Es gibt an Gott nichts zu zweifeln. Er liebt uns, und zwar so, wie wir sind. Aber er möchte uns auch verändern. Wir sind seine Kinder, und er möchte uns bei sich haben. Und deshalb hat er für uns vor 2000 Jahren einen Weg geschaffen. Wir dürfen ihm alles übergeben und wir dürfen ihm vertrauen. Ich würde das Fazit aus unserem ersten Oberpunkt, unsere Aufgabe ist Vertrauen, Gottes Aufgabe ist zu wirken. Ich glaube, wenn wir vertrauen, dann ist es eine Grundlage, dass wir wirklich wachsen können. Wenn wir vertrauen, dann kann Gott wirken. Und das ist dann, glaube ich, der Beginn von einer großen Veränderung. Also unser erstes Fazit, unsere Aufgabe ist Vertrauen, Gottes Aufgabe ist zu wirken. Der zweite Punkt, Schwierigkeiten im Glaubensleben. Ich weiß nicht, wer von euch als Adventistenkind schon aufgewachsen ist, wer vielleicht schon in vierter oder fünfter Generation Adventistenkind ist. Ich habe bei mir letztens nachgerechnet, ich bin, glaube ich, sechste Generation. Bei manchen begleitet Gott sie schon das ganze Leben. Manche haben erst nachher zur Gemeinde und zu Jesus gefunden. Aber selbst wenn wir Gott unser ganzes Leben mit unseren Sorgen und unseren Problemen, unseren Zweifeln und allen Dingen, die wir haben, unsere Ängste anvertrauen, dann kann es trotzdem sein, dass wir mutlos, kraftlos und ohne Antrieb sind. Und dass wir uns verlassen fühlen. Ich habe gerade was gesagt, was nach meiner Meinung einer der Hauptgründe für Schwierigkeiten in unserem Leben als Christ sein kann. Ich habe das Wort fühlen in den Mund genommen. Wie oft passiert es, dass wir Dinge erreichen, dass wir unsere Last zu Jesus bringen, dass wir uns aber gar nicht anders fühlen danach. Obwohl wir uns das doch jetzt eigentlich irgendwie frei fühlen sollten. Hey, ich habe mein Problem Jesus gegeben. Ich sollte mich gut fühlen, ich sollte mich frei fühlen. Er hat es angenommen und ich kann mir dessen auch sicher sein. Vielleicht haben wir eine Andacht gemacht oder irgendeine Erfahrung gemacht. Wir haben ein gutes Gespräch geführt und fühlen uns vielleicht auch kurz gut. Aber wie ist es am nächsten Tag? Und dann ist doch wieder alles beim Alten. Und wir fühlen uns Gott nicht näher. Ich glaube, es gibt eine gewisse Reihenfolge, in der wir als Mensch ja erleben. Und ich glaube, dass diese Reihenfolge, nach der wir meistens vorgehen, nicht unbedingt die richtige ist. In unserem Leben als Christ bestimmen zuerst meistens unsere Gefühle, dann erst der Glaube und dann die Tatsachen unser Leben. Aber mit der Reihenfolge, Gefühle, dann Glaube, dann Tatsachen, können wir, glaube ich, gar nicht glücklich werden. Weil unsere Gefühlswelt vom einen auf den anderen Moment auch umschwenken kann. Ihr kennt es von euch selber. Wir waren alle mal in der Pubertät. Da ist es besonders offensichtlich. Ja, unsere Gefühlswelt. Hannah schreibt da was ganz Interessantes in ihrem Buch. Und ich lese vor. Die große Versuchung, die der Seele an diesem Punkt der Hingabe begegnet, ist die gleiche, die ihr auf dem ganzen Weg Schritt für Schritt auflauert. Sich auf Gefühle zu verlassen. Wir meinen, wir könnten nicht eher glauben, dass wir hingegeben sind, bis wir es fühlen. Und weil wir nicht fühlen, dass Gott uns in die Hand genommen hat, können wir es auch nicht glauben. Wie gewöhnlich räumen wir den Gefühlen den ersten, dem Glauben den zweiten und der Tatsache den letzten Platz ein. Nein, Gottes unveränderliche Regel in allem ist, zuerst die Tatsache, dann der Glaube und als letztes das Gefühl. Wenn wir versuchen, diese Ordnung umzustoßen, kämpfen wir gegen das Unvermeidliche an. Starker Text. Ich möchte jetzt mit den beiden Reihenfolgen, also den Reihenfolgen, der Reihenfolge, mit der wir oft vorgehen, dass wir die Gefühle an erste Stelle stellen, die Reihenfolge, die wir gerade gelesen haben, eine bedeutende Begebenheit aus der Schrift und aus der Geschichte analysieren. Und dazu möchte ich mit euch Matthäus 26, Vers 37 aufschlagen. Matthäus 26, Vers 37. Und ihr seht schon, in der Überschrift steht Gethsemane. Und ich lese ab Vers 37. Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt, bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus: Also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen. Was glaubt ihr, wie hat sich Jesus in diesem Moment gefühlt? Seine Jünger sind eingeschlafen. Ich glaube, dass Jesus, dass er tief verängstigt war, dass er schwach war, dass er sich hilflos vorkam. Und jetzt stellen wir uns vor, dass Jesus seinen Gefühlen den ersten Platz eingeräumt hätte. Noch vor der Tatsache oder vor dem Glauben. Ich glaube, wenn es so gewesen wäre, dann würden wir heute alle nicht hier sitzen. Ich glaube, dann wäre sein eigenerdachter Plan gescheitert. In Lukas steht sogar, dass er so mit sich gekämpft hat, dass sich Schweiß und Blut vermischt haben. Sein eigenerdachter Plan, wäre nicht aufgegangen, hätte er sich auf seine Gefühle verlassen. Jesus hat gewusst, dass er gekreuzigt werden würde. Er hat geglaubt, dass sein Vater ihm beisteht, und er hat die Last der Welt, all den Sünden, die Menschen begangen haben und noch begehen werden, all der Hilflosigkeit gefühlt. Ja, wie ist es mit unserer Übergabe? Es gibt ein Gleichnis, das ich mal gehört habe. Dieses Gleichnis steht nicht in der Bibel, aber es beschreibt trotzdem eine uns allen bekannte Situation ganz gut wieder. Und zwar geht es in diesem Gleichnis um einen Wanderer. Und dieser Wanderer, der ist schwer beladen, geht etwas gebeugt und geht so langsam seinen Weg entlang. Ohne erkennbares Ziel, und er trottet so vor sich hin, Schritt für Schritt. Und er schaut immer nur auf den Boden. Doch dann hört er eine Stimme und er dreht sich um, und diese Stimme sagt: Komm zu mir, ich möchte dich den Weg mitnehmen und ich möchte dir deine Last abnehmen. Und der Wanderer dreht sich um und er erkennt es erst nicht, und dann sieht er, es ist Jesus. Jesus kommt auf einem Wagen, und der Wanderer freut sich und ist außer sich und sagt: Hey, der will mich mitnehmen, ich muss nicht mehr alleine gehen und er will mir meine Last abnehmen. Und er nimmt natürlich dieses Angebot freudig an. Und Jesus kommt mit seinem Wagen und gibt ihm so die Hand, um ihm raufzuhelfen. Der Wanderer greift die Hand und noch seinen schweren Rucksack am Rücken. Und dann steigt er ein und setzt sich mit seinem Rucksack auf seinen Platz. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal mit einem Rucksack im Auto gesessen ist. Das ist gänzlich unbequem. Aber nein, dieser Wanderer nimmt seinen Rucksack nicht ab. Und wenn wir jetzt bedenken, dass diese Fahrt von diesem Wanderer sein ganzes Leben dauert, das ist sehr unbequem. Können wir uns vorstellen, wie dieser Wanderer sich fühlt, wie sich das anfühlt? Und doch sage ich euch, dass dieser Wanderer irgendwo wir alle sind. Wir haben Jesu Angebot freudig angenommen, haben ihn zu unserem ersten Ziel in unserem Leben gemacht. Aber den Rucksack mit unseren Problemen, unsere Probleme, den wollen wir nicht abnehmen. In Galater 5, Vers 1 steht, so besteht nun in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasset euch nicht wiederum in das knechtische Joch fangen. Weil wir unsere Probleme nicht abgeben können oder wollen. Was schreibt Matthäus 11, Vers 28? Schlagen es gemeinsam auf. Matthäus 11, Vers 28. Und ihr kennt diesen Text, er ist ein sehr bekannter Text. Kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wunderbarer Bibeltext. All ihr Mühseligen und Beladenen. Gibt es jemanden, der sich nicht angesprochen fühlt? Wir dürfen von Jesus lernen. Was hat er getan? Er hat die Last der Welt auf seinen Schultern gehabt, aber zum Gang ans Kreuz hat er sie mit einem Mühlstein versehen in den tiefsten Meeresgrund versenkt. Aber wir wollen mit unserem Rucksack rumlaufen. Den Rucksack, den er vor 2000 Jahren eigentlich schon versenkt hat. Fazit 2, das ich ziehen würde. Er will unsere Last lähmen mit unseren Sünden, unseren Problemen, mit unseren Süchten, unseren Ängsten, mit unseren Sorgen und Zweifeln. Und er gibt uns Ruhe, wenn wir unseren Rucksack abgeben, so wie er es uns anbietet. Was war Fazit 1? Zur Wiederholung, unsere Aufgabe ist Vertrauen, Gottes Aufgabe ist zu wirken. Fazit 2, er nimmt unsere Last und gibt uns Ruhe. Jetzt sind wir schon beim dritten Punkt. Folgen des glücklichen Christseins, Auswirkungen und Veränderungen. Ja, das ist jetzt der freudigste Teil meiner Predigt, weil es über die Veränderungen spricht, die stattfinden können, wenn wir Jesus wirken lassen. Wir haben gehört, was wir tun müssen, was wir tun können. Wir haben gehört, vor welchen Schwierigkeiten wir stehen. Und jetzt wollen wir uns damit befassen, was sich wirklich verändern wird. Was passiert, wenn wir Gott alles übergeben und wenn wir uns unseren Rucksack von ihm abnehmen lassen und wenn wir seine Ruhe geschenkt bekommen. Hannah hatte einen Sohn und der ist zu ihrer Lebzeit leider schon verstorben, aber dieser Sohn schrieb einmal, und ich lese vor, wir sind Gottes Zeugen, weil die Welt nicht die Bibel, sondern unser Leben liest. Von diesem Eindruck, den sie von uns hat, hängt weitgehend ihr Glaube an unser Christsein ab. In unserem Zeitalter spielen Tatsachen die Hauptrolle. Alle wissenschaftlichen Forschungen werden in zunehmendem Maße aus Theorien in Realität umgewandelt. Wir wissen, von was er hier spricht. Wenn also das Christentum in unserer Zeit etwas ausrichten soll, muss es sich nicht als Theorie erweisen. Wir müssen den kritischen Geistern unserer Tage die Realität von Menschenleben zeigen, die durch die mächtige Kraft Gottes verwandelt wurden und in denen er wollen und vollbringen nach seinem Wohlgefallen wirkt. Was wäre das für eine Veränderung? Was für eine wunderbare Botschaft für unsere Mitmenschen, unsere Nachbarn, für unsere Familie, für unsere Freunde und für den wichtigsten Menschen in unserem Leben. Und ich denke, ihr habt jetzt alle ein Bild vor Augen von diesem Menschen. Es gibt ein Sprichwort und das heißt, man kann nur von etwas begeistern, von dem man selbst begeistert ist. Wie sieht es aus mit unserem Glauben? Sind wir von unserem Glauben begeistert? Ich denke, wenn wir ein paar einfache Dinge und Einstellungen in unserem Leben ändern, und ich habe mir in Klammern dazu geschrieben, verändern lassen, dann können wir andere begeistern. Wir haben heutzutage als Christen so viele Möglichkeiten, auf andere Menschen zuzugehen. Wir können unsere Mitmenschen aufbauen. Wir können sie ermutigen. Die frohe Botschaft. Wir können gemeinsam mit ihnen beten. Wir können auf wunderbare Erfahrungen vertrauen. Ich möchte jetzt noch mit euch ein Kapitel aus dem ersten Brief an die Korinther lesen, in der einige wichtige Punkte, die wir jetzt auch gehört haben, aus der Predigt, die einige Punkte mit einschließt. Erster Brief an die Korinther. Und dort ab Kapitel 3. Und ich lese jetzt immer einige Verse. Wir werden jetzt nicht das ganze Kapitel lesen, aber einige passende Verse. Verse 1 bis 3. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber jetzt auch noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Und dann Vers 11. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, dem wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und das seid ihr. Und jetzt noch Vers 22. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Verse 1 bis 3, da spricht er zu seinen Brüdern und er spricht nicht sehr gut über seine Brüder, wenn wir das so lesen. Er sagt, dass er redet als zu Unmündigen, zu Fleischlichen. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, denn feste Speise könnt ihr nicht vertragen. Aber was sagt es aus? Das sagt aus, dass seine Brüder noch nicht perfekt waren. Sie waren noch fleischlich und sie waren unmündig. Aber trotzdem hat der Herr nach dieser Hingabe, die sie vollzogen haben, sie mit Wachstum gesegnet. Er hat ihnen Wachstum geschenkt und es sagt mir, dass wir kein bestimmtes Minimum an Gottähnlichkeit haben müssen, damit Gottes Geist in uns wachsen kann. Das heißt, wir können in dem Zustand, wo wir jetzt sind, zu Gott kommen. Er wird es machen, dass wir wachsen können. Vers 11. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Jesus wird nach unserer Übergabe unser Grund, unsere Basis, unser Fundament. Vers 16. Da steht, dass Gottes Geist in uns wohnt. Und das müssen wir nicht erst fühlen, sondern das dürfen wir als Tatsache anerkennen, weil es hier drin steht. Vers 22. Dort steht, dass er uns zu neuen Menschen machen will. Zu einem Menschen, in dem Jesus wohnt. Egal, was in der Vergangenheit passiert ist, was in Zukunft passieren wird. Und um es noch zu verdeutlichen, sagt er, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gott. Abschließend zu meiner Predigt möchte ich noch einige Verse von Schwester Weid vorlesen. Und das schreibt sie in dem Buch Botschaften für junge Leute auf Seite 25. Ist überschrieben mit vom Einfluss des Glaubens. Der weise Mann sagt, gedenke an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Steht bei uns bei den Grafinger Pfadfindern hinten auf dem Wimpel drauf. Gedenke an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Glaube nicht, dass dich der Glaube freudlos und schwermütig machen und ein Hindernis auf dem Weg zum Erfolg sein will. Der Glaube an Jesus Christus wird keine deiner Fähigkeiten auslöschen oder auch nur schwächen. Er nimmt dir keineswegs die Freude an einem wahren Glück. Er verringert keine deiner gesunden Lebensinteressen und macht dich auch nicht gleichgültig und unempfindlich deinen Freunden und der Gesellschaft gegenüber. Du sollst dein Leben nicht in Sack und Asche vertrauern. Du sollst nicht seufzen und nicht stöhnen müssen, wirklich nicht. Wer Gott in allem zum Ersten, Letzten und Besten macht, gehört zu den glücklichsten Menschen auf Erden. Lachen und Sonnenschein sind von seinem Gesicht nicht verbannt. Der Glaube wird dich weder roh noch grob, weder unordentlich noch unhöflich machen. Im Gegenteil, er erhebt und adelt den Gläubigen. Er verfeinert seinen Geschmack, heiligt sein Urteil und macht ihn tauglich für die Gemeinschaft mit den Engeln Gottes und für das Heim, das ihm Jesus bereitet hat. Zum Schluss schreibt sie, vergessen wir nie, dass Jesus Christus unser Freudenquell ist. Christus, unser Freudenquell. Eine Einheit mit Gott, einem Vater, dem es das Wichtigste ist, uns nah zu sein, der sagt, wir sind seine Kinder und er ist der liebende Vater. dem es wichtig ist, dass uns das auch bewusst wird und der uns so unendlich liebt. Und selbst wenn wir es manchmal nicht fühlen, wenn wir manchmal fühlen, dass er so weit weg ist, er ist da für uns. Und für ihn ist es das oberste Ziel, dass wir gemeinsam mit ihm glücklich sein dürfen. Und zwar nicht erst auf der neuen Erde und dort werden wir glücklich sein, sondern er möchte, dass wir hier schon glücklich sind. Was für ein toller Vater. Nehmen wir das Angebot, ein glückliches Leben schon hier zu führen, auf dieser Erde, nehmen wir dieses Angebot an. Amen. Wir wollen beten. Herr, lieber Vater, du möchtest deine Kinder glücklich sehen. Du möchtest, dass sie freudig durchs Leben gehen. Und wir dürfen Halleluja sagen, weil du für uns einen Weg bereitet hast. Du willst uns segnen und wir dürfen deinen Segen dankbar annehmen. Und so möchte ich dich auch bitten darum, dass du jeden Einzelnen hier und heute segnest, dass du ihn stärkst für die nächste Woche und dass du uns, ja, nach deinem Abbild auch glücklich machst, dass du bei uns bist und dass wir das auch immer wissen dürfen. Führe und leite du uns, segne du weiter in deinen Sabbattag und hab Dank für alles, ja. Amen. Amen.